Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Antje Allroggen im Studio, guten Tag. Sie haben es sicherlich mitbekommen. Seit heute Mittag beraten die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten gemeinsam mit der Bundeskanzlerin über einschneidende Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Es gibt erste Ergebnisse daraus, deutliche Kontaktbeschränkungen, die schon ab dem 2. November greifen. Und trotzdem steht heute in der Zeitung mit den großen Buchstaben auf Seite 2 das Bild, den Lockdown-Leitplan der Kanzlerin schon kenne. Und der sieht dem Blatt zufolge so aus: Schulen und Kitas bleiben geöffnet, sowie der Einzelhandel auch, anders als die Gastronomie, die soll demnach schließen. Von drastischen Einschränkungen war in der vergangenen Nacht schon auch in anderen Medien die Rede. Da berichten also einige Medien in der Nacht oder noch eher über Maßnahmen, die zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht spruchreif waren. Darüber sprechen möchte ich jetzt mit Stefan Detjen, Leiter unseres Berliner Hauptstadtstudios. Herr Detjen, die Medien, die schon berichtet haben, die beziehen sich auf einen Entwurf einer Beschlussvorlage. Dabei handelt es sich doch um Informationsmaterial, das erst noch bearbeitet wird von einzelnen Arbeitsgruppen, bis es dann das entsprechende Gremium als Beschlussvorlage erreicht. Wie können denn solche Vorarbeiten an die Medien gelangen und sollten sie das überhaupt?
Also das ist überhaupt kein ungewöhnlicher Vorgang, sondern das ist etwas, was zur politischen Kommunikation, zu unserem Geschäft hier sozusagen dazu gehört, dass es Papiere gibt, die wir vorab bekommen, die zum Teil gezielt durchgestochen werden oder die auf anderen Kanälen mehr oder weniger zufällig oder gesteuert an Medien geraten. Hier war das so, dass es diese Beschlussvorlage in der Tat gab. Die ist seit gestern Abend ist die zunehmend zirkuliert. Auch wir haben die deutlich vor Beginn dieses Treffens im Kanzleramt bekommen. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil das ja Papiere sind, die zirkulieren. Die zirkulieren dann nicht nur im Kanzleramt, nicht nur an einzelne Personen, sondern die gehen raus an Teilnehmer einer solchen Runde, die gehen in Staatskanzleien. Und insofern ist das nicht erstaunlich zunächst mal und auch nichts Einmaliges oder ganz und gar Neues, was wir jetzt hier in diesem Fall vor diesem Treffen erlebt haben.
Die entscheidende Frage ist dann ja wahrscheinlich die, ab welchem Zeitpunkt darüber berichtet wird. Sie haben auch gerade gesagt, es wird eben immer mal wieder was durchgestochen. War das in diesem Fall auch so? Also gab es vielleicht ein Interesse seitens des Bundes und der Länder, dass die Medien die Bevölkerung sozusagen so früh wie möglich darauf vorbereiten? Es wird jetzt nochmal ungemütlich, so wie die Bild das gemacht hat.
Natürlich haben wir, ja, das war ja nicht nur die Bild-Zeitung, und auch wir haben vorab über dieses, so wie wir das in allen Fällen tun, wenn wir solche Papiere bekommen, wenn wir Gesetzentwürfe bekommen, das ist ja auch was ganz Übliches, dass es sozusagen in Gesetzgebungsverfahren Papiere gibt vom Stadium früher Referentenentwürfe über innerhalb einzelner Ministerien abgestimmte Papiere, dann über Papiere, Gesetzentwürfe, die in der Ressortabstimmung zwischen verschiedenen Ministerien zirkulieren. Da muss man eben Politik und politische Verfahren kennen, um zu wissen, was eine Beschlussvorlage oder was ein Referentenentwurf ist, was ein nicht abgestimmter Gesetzentwurf ist, was eine Kabinettsvorlage ist. Das kann man ja lernen, das ist politische Bildung, und wer sich regelmäßig über politische Medien informiert, der kann diese Unterschiede auch verstehen. Hier in dieser Situation ist es natürlich so, dass die Regierung natürlich seit Beginn dieser Corona-Krise auch das Mittel teilweise ganz gezielt gewählt hat, Papiere in die Öffentlichkeit zu bringen, um bestimmte Grundhaltungen deutlich zu machen, auch um zu alarmieren. Ich erinnere mich, im Frühjahr war das so, dass es ein Grundsatzpapier des Bundesinnenministeriums gab, das wiederum auf der Grundlage eines Papiers von einem amerikanischen Journalisten entstanden war. Da war damals das Bild von The Hammer and the Dance, also der Hammer und der Tanz, entstanden. Das Bundesinnenministerium hatte das eben aus einem Papier eines amerikanischen Journalisten und Marketing-Experten übernommen, hat daraufhin ein bewusst als intern tituliertes Papier entwickelt, das man dann aber ganz gezielt nach außen hat dringen lassen, um die alarmierte Grundhaltung der Bundesregierung deutlich zu machen und auch ein Stück Perspektive zu geben, was da passieren könnte, eben mit diesem Bild vom Hammer und dem Tanz. Und das war ja auch nicht so ganz verkehrt.
Also Herr Detjen, Sie würden sagen, Krisenkommunikation läuft im Moment so ab, wie sie immer abläuft, zwischen Politik und Medien. Nichts Besonderes.
Zum Teil ist das das, was wir kennen. Trotzdem sind wir natürlich in einer ganz besonderen Lage, in einer ganz besonders krisenhaften Lage. Und mir geht es im Augenblick so, wenn ich das sehe, dass mich das zum Teil jetzt erinnert, spezifisch an Kommunikationshaltungen, die wir im Frühjahr erlebt haben. Auch wenn wir etwa den Tonfall der Bundeskanzlerin anschauen in ihrem Videopodcast, da erinnert vieles eigentlich an ihre Fernsehansprache vom 18. März, in der sie sich ja in einem fast flehentlichen Ton damals mit ihrem Appell an die Bevölkerung gewählt hat. Das wiederholt sie jetzt nochmal, auch wieder mit einem spezifischen Stilmittel, nämlich indem sie einen Podcast, den sie schon eine Woche vorher gesendet hat, dann nochmal sendet und sozusagen nur neu selbst anmoderiert. Auch nochmal ein neues Stilmittel, aber immer mit dem Ziel, sozusagen eine alarmierte und besorgte Grundhaltung zu kommunizieren.
Ja, da müssen wir Medien vielleicht auch wieder aufpassen, dass wir dann nicht nochmal zum Sprachrohr der Politik werden, war ja auch ein Vorwurf, der zu hören war. Über die mediale Begleitung des heutigen Corona-Videogipfels sprach ich mit Stefan Detjen aus unserem Berliner Hauptstadtstudio. Vielen Dank. Wenn die Sprache allein nicht ausreicht, um eine Botschaft zu adressieren, dann bedienen sich viele Personen des öffentlichen Lebens anderer Mittel. Sie setzen ihren Körper ein oder optische Akzente, um ihrer eigenen Person und auch dem Gesagten mehr Gewicht zu geben. Und je einfacher diese Gesten und Zeichen sind, umso besser werden sie auch verstanden. Wenn Sie jetzt automatisch an den Politiker mit den gelben Haaren denken, dann muss man hinzufügen, das Phänomen ist schon lange bekannt. Formelhafte Gestik als Pathosformel. Und das scheint wieder recht en vogue zu sein.
Medias Res. Marina Weißband.
Warum haben die eigentlich alle so komische Haare? Donald Trump, Boris Johnson und diverse andere Figuren der populistischen Rechten unterscheiden sich dadurch, dass sie nicht nur widersprüchliche, falsche, skurrile Aussagen treffen, sondern auch dadurch, dass sie in ihrem Aussehen, in ihren Manierismen und in ihrem Auftreten bisweilen einfach absurd sind. Das ist gefundenes Fressen für die Medien, die seit Jahren genau diese Ausfälle publizieren, weil Leser sich gern über mächtige Menschen lustig machen. Warum macht man sich aber freiwillig lächerlich? Dahinter steckt für diese Politiker zweifacher Gewinn. Erstens gewinnen sie dadurch in der Aufmerksamkeitsökonomie. In der Interaktion von Social Media und klassischen Medien gewinnen die schillerndsten, die farbenprächtigsten, die skandalösesten Figuren. Sie bekommen unglaublich viel kostenlose Sendezeit und Aufmerksamkeit und schaffen es so, immer mehr Anhänger zu gewinnen. Zweitens gewinnen sie aber auf einer viel tieferen Ebene. Die Alternative zu ihnen wird durch die Mitte symbolisiert, durch Figuren wie Biden, Merkel und Macron. Sie alle beherrschen das Auftreten von Vernunft, stehen in ihren Zielen aber für eine diffuse Mischung aus Kapitalismus und Bürokratie, die unter anderem auch in viele der aktuellen Krisen geführt hat. Ihre Devise scheint zu sein, dass Veränderungen möglichst klein und bedeutungslos sein müssen. Dass wir am besten immer alles machen wie bisher. Vertreter der absoluten Mitte können sogar recht verbissen und kompromisslos sein, weil es, rational betrachtet, nicht viele gute Argumente für ihre Position gibt. Das ist der Grund, warum Kohlekraftwerke immer noch subventioniert werden, warum wir alle mit dem Auto fahren, warum in Behörden alles gefaxt wird und warum Lobbyismus die Europäische Union übermäßig beherrscht. Wenn jemand daran etwas ändern will, sagen sie, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Und dann kommen diese Witzfiguren und vermischen in populistischer Weise viel Schwachsinn und Rassismus mit einigen wahren Punkten. Trump sagt, er werde den Sumpf austrocknen und die Korruption bekämpfen. Sicher, das wird er nicht tun. Doch das zu sagen hilft ihm. Was nämlich passiert, ist Folgendes. Er sagt das, trägt dabei eine viel zu lange Krawatte und rudert mit den Armen. Die Mitte lacht über sein lächerliches Auftreten. Spöttelnde Artikel werden publiziert. Aber viele Menschen, die auch gegen Korruption sind, sehen nur, dass etablierte Politiker seine Idee auslachen, man könne Korruption bekämpfen. Als würde man nicht über Trumps Krawatte spotten, sondern über sie. Weil sie sehen, dass er ein relevantes Problem anspricht. Wenn Menschen sich auf diese Art und Weise in ihrem Selbstwertgefühl angegriffen fühlen, ist ihnen das rationale Argument, dass Trump natürlich selbst einer der korruptesten Politiker ist und über seine Absichten lügt, egal. Populisten ziehen den Spott auf sich und verkaufen ihn als Spott gegen ihre Anhänger. Im weitesten Sinne gegen alle Menschen, die substanzielle Veränderung wollen. Sie machen eine falsche Dichotomie auf. Entweder verharren in einer politischen Bewegungslosigkeit, geführt von Leuten, die euch auslachen, oder meine Marke von Populismus. Genau diesen Mechanismus müssen Journalisten brechen, statt ihn zu bedienen. Es gibt mehr als diese zwei Pole. Besser wäre es, Aufmerksamkeit den Leuten zu schenken, die konkrete Konzepte haben, Dinge anders zu machen. Eben tatsächliche Politik. Daran mangelt es nicht, aber konkrete Lösungsansätze sind schwieriger zu vermarkten als das kollektive Auslachen von Clowns.
Die Kolumne von Marina Weisband. Und auf diese Weise kann man auch den Streit zwischen der Türkei und Frankreich deuten. Offenbar kommt dem türkischen Präsidenten Erdogan die Katastrophe rund um Charlie Hebdo in diesen Wochen gerade gut zu Pass. Die Satirezeitung hatte eine Karikatur von Erdogan veröffentlicht. Erdogan sprach daraufhin heute von einem widerwärtigen Angriff und bezeichnete die Verantwortlichen von Charlie Hebdo als Schurken. Einzelheiten von Uwe Lüb.
Die Türkei will gegen das französische Satiremagazin Charlie Hebdo unter anderem juristisch vorgehen. Das Präsidialamt kündigte zudem diplomatische Schritte an. Die zuletzt von Charlie Hebdo veröffentlichte Karikatur des türkischen Präsidenten Erdogan zeige, Zitat, Feindseligkeit gegenüber Türken und dem Islam. Die Staatsanwaltschaft in Ankara hat Ermittlungen gegen die Herausgeber der Zeitschrift eingeleitet. Erdogans Sprecher Altun hatte zuvor von kulturellem Rassismus und der Verbreitung von Hassbotschaften gesprochen. Und weiter schreibt er auf Twitter, die antimuslimische Agenda von Frankreichs Präsident Macron trägt Früchte. Die Karikatur heizt den Streit zwischen Erdogan und seinem französischen Kollegen Macron weiter an. Der Streit ist nach dem Mord an einem Lehrer in Paris eskaliert, der Karikaturen als Beispiel für Meinungsfreiheit gezeigt hatte. Macron hat daraufhin angekündigt, schärfer gegen Islamismus vorzugehen und dass es in Frankreich weiterhin Karikaturen geben werde. Als Reaktion darauf hat Erdogan Macrons Geisteszustand bezweifelt und Anfang der Woche dazu aufgerufen, französische Waren zu boykottieren. Oppositionspolitiker in der Türkei weisen den Aufruf zurück.
Zeige mir dein Wohnzimmer und ich sage dir, wer du bist, könnte man einen alten Spruch abwandeln. Vielleicht haben Sie auch so einen schönen Fernseher, einen Flachbildschirm, den man an die Wand hängen kann, damit er optisch nicht weiter auffällt. In dem Raum, in dem bei uns zu Hause der Fernseher hängt, da gibt es gerade mal zwei kleine Sessel und ein Regal und das sitzt einem auch noch im Nacken. Also nicht sehr komfortabel und erst recht nicht Corona geeignet, wenn der Fernsehkonsumpegel steigt. Christina Barth ist Medienwissenschaftlerin und interessiert sich dafür, welche Wechselbeziehung zwischen Medien und der Wohneinrichtung bestehen. Und ich habe sie vor der Sendung gefragt, sahen die Wohnzimmer vor Corona anders aus als jetzt? Haben sich die Medienbedürfnisse verschoben?
Also ich glaube tatsächlich nicht, dass die Wohnzimmer sich so stark verändert haben. Sei denn natürlich, sie müssen Homeoffice-gerecht gestaltet werden. Aber die Wohnzimmer, glaube ich, sind im Augenblick eh nicht so stark von einem Wandel betroffen. Das war eher ehemals. Ich glaube, viele junge Menschen legen auch überhaupt gar nicht mehr so viel Wert auf ein Wohnzimmer, in dem Sinne, wie vielleicht wir etwas Älteren das so kennengelernt haben. Also deswegen glaube ich, die Wohnzimmer sind im Augenblick gar nicht so stark von einem Wandel betroffen. Ausnahme ist vielleicht tatsächlich das letzte Mal gewesen, als es diesen Übergang gab, eben hin zum Flachbildschirm, so dass man eben den Fernseher so flach gestalten konnte, dass er nicht mehr so präsent im Raum ist, beziehungsweise sich nochmal an eine andere Stelle eben platzieren ließ, dass man eben nicht etwas brauchte, wo man ihn draufstellt, gegebenenfalls ein eigenes Möbel oder eine Schrankwand, in der er verschwindet oder dergleichen, sondern dass man ihn eben jetzt relativ flach und damit auch ein wenig unauffälliger an der Wand platzieren kann. Also ich glaube, das ist, wenn wir mal absehen von Homeoffice-Problemen, der letzte Wandel, der medienbedingt im Wohnzimmer stattgefunden hat.
Der Fernseher, Sie haben das gerade beschrieben, diese Flachbildfernseher sind dadurch ja unsichtbarer geworden, haben vielleicht auch nicht mehr so eine Bedeutung, vielleicht auch deshalb, weil es da keine großen Lagergefühle mehr gab, ich sage es mal, vor Corona zumindest war das so. Und Sie haben auch gerade diese Schrankwand genannt, mich erinnert das auch noch so an die Zeit der großen Shows, als alle Samstagabends sich versammelt haben. Meine Oma zum Beispiel, die klappte dann wirklich so einen Fernsehschrank auf, der hatte zwei Türen und dahinter verbarg sich dann der Fernseher fast wie eine Monstranz hinter einem Flügelaltar. Könnten solche mythisch aufgeladenen Möbel für Medien jetzt an Bedeutung vielleicht doch zurückgewinnen?
Wenn man jetzt nochmal diese besondere Situation mit Corona sieht und im Homeoffice, kann das vielleicht tatsächlich sein. Wobei man sagen muss, das würde ja eher dafür sprechen, dass man eben nochmal stärker auf sowas wie ein Arbeitszimmer abhebt oder eben eine Arbeitsecke. Und da ist die Frage, ob es da eben wirklich so einen mythischen Charakter bekommt oder ob man auch da versucht, entweder in Form eines eigenen Raums, weil man den einfach braucht, dass man den etwas absondert eigentlich vom restlichen Wohnbereich oder in Form einer eigenen kleinen Ecke, die man sich entsprechend einrichtet. Ansonsten glaube ich, dass viele Medien inzwischen ja eben auch eher etwas kleiner werden, eher etwas körperbezogener. Das heißt, diese großen Umstellungen in der Wohnung in Anbetracht von Medien, glaube ich, sind nicht mehr im gleichen Maße heute virulent, wie das eben noch das letzte Mal eigentlich vor allen Dingen mit dem PC war, der eben ja auch am Anfang auch riesig war und eben auch richtig in den Wohnungen störte.
Trotzdem gibt es ja unterschiedliche Bedürfnisse und jetzt sitzen ja häufig alle Familienmitglieder auf einem Sofa. Der eine will einen Podcast hören mit dem Kopfhörer, das andere Kind zockt vielleicht mit dem Handy. Dann gibt es noch jemanden, der will linear Fernsehen und so weiter. Sie haben das gerade auch schon so ein bisschen angerissen. Bräuchte man da nicht ein Wohnzimmer mit mehr Nischen, so eine Art Cocooning?
Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil eigentlich ist es ja so, dass ehemals, zur Zeit zum Aufkommen des Fernsehens zum Beispiel, war es ja eher so, dass die Wohnungen sehr stark unterteilt waren in einzelne Räume und jeder Raum so seine eigene Funktion hat. Und dann ist man ja sehr stark, hat das den USA diese offenen Wohnkonzepte übernommen, so dass man jetzt eher große Räume hat. In diesen Räumen hat man dann aber wiederum kleine Funktionsecken geschaffen, wie eben die Wohnzimmerecke oder eben die Arbeitsecke oder dergleichen. Und was Sie jetzt beschreiben, und das finde ich wirklich eine sehr gute Beobachtung, der ich mich sofort anschließen würde, ist eben, dass es vielleicht jetzt gar nicht mehr so stark nach den Funktionen unterteilt wird, sondern dass man eben sagen könnte, es wird mehr nach den einzelnen Personen unterteilt, dass jeder eben vielleicht seinen eigenen Rückzugsort innerhalb dieses Großraumes hat, eben innerhalb dieser offenen Wohnkonzepte. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Sagt Christina Barth, Medienwissenschaftlerin an der Uni Paderborn. 58% aller Personen ab 14 Jahren in Deutschland bezeichnen den TV-Bildschirm als wichtigstes Gerät zur Videonutzung. So steht es im neuen Digitalisierungsbericht Video der Medienanstalten, der vorgestern erschienen ist. Damit sei der rückläufige Trend der vergangenen Jahre gestoppt. Diesen Trend nimmt jetzt eine neue Programmzeitschrift auf, die nennt sich Streaming und ist seit der vergangenen Woche auf dem Markt. Und Michael Meyer hat für uns darin digital geblättert.
Wenn es Ihnen nicht egal ist, was Sie sehen und was Sie lesen, dann holen Sie sich doch die neue Hör zu.
Endlich, TV Today ist da. Deutschlands neue Infofernsehzeitschrift.
Hier finde ich meine Filme. TV Movie.
Schon in den 90er Jahren galt die Fernsehwelt als so unübersichtlich, dass eine bessere Orientierung via Fernsehzeitschriften nötig erschien. Eine Reihe von Titeln kamen erstmals auf den Markt. Noch immer ist das Fernsehen die Lieblingsbeschäftigung der Deutschen und auch die Zeitschriftenbranche profitiert davon. Die sogenannten Programmis, also die Programmzeitschriften, verkauften im letzten Jahr fast 400 Millionen Exemplare. Jeder zweite Deutsche liest sie. Kein anderes Segment ist so erfolgreich. Doch seitdem immer mehr Menschen Streamingdienste schauen, verändern sich die Bedürfnisse, stellt Jochen Beckmann fest, Leiter der Zeitschriftensparte bei der Funke Mediengruppe. Jetzt erschien erstmals Streaming, eine 130 Seiten starke Zeitschrift, die sich nur den Video-on-Demand-Angeboten verschrieben hat.
Wir kennen das alle. Es gibt diverse Anbieter mit einem riesen Angebot an Filmen, Serien und Dokumentationen und man weiß eigentlich nicht so richtig, was sich lohnt zu gucken, was man gucken soll. Es gibt viele Empfehlungen, sowohl im Internet als auch in gedruckten Medien. Aber die Orientierung liegt so ein bisschen auf der Strecke und das bietet jetzt die neue Zeitschrift Streaming. Und dort informieren wir und orientieren halt den Leser in dieser immer komplexer werdenden Welt.
Doch auch diese neue Zeitschrift überwältigt ihr Publikum ein wenig. Alles wirkt knallig bunt, große Buchstaben, viele Fotos. Besonders herausragende Filme, Serien oder Dokus werden in eigenen Artikeln gesondert vorgestellt. Ein Problem für die Redaktionen scheint das immer größer werdende Angebot der Streaming-Anbieter zu sein, das sich kaum noch sinnvoll verknappend abbilden lässt. Stefan Scherzer, Geschäftsführer des Verbands der Zeitschriftenverleger VDZ, geht davon aus, dass noch auf absehbare Zeit sowohl Zeitschriften für das lineare Fernsehen wie auch für die Streaming-Angebote funktionieren werden.
Man muss dann sehen, wie die Rhythmen sind. Sind die wöchentlich, monatlich, zweiwöchentlich? Auch da ist Print sehr reagibel. Und was Sie nicht vergessen dürfen, es haben ja alle an den klassischen Printzeitschriften auch Apps und Webseiten dran. Also das Gesamtpaket muss man dann schon auch in den modernen Zeiten eben auch sehen.
Das Publikum der klassischen Programmis ist etwas älter, also 50+. Mit steigendem Alter steigt auch der Fernsehkonsum und der Bedarf an Programmzeitschriften. Die Zielgruppe der Streamingdienste ist aber deutlich jünger, meist unter 40. Erst langsam drängen Netflix und Co. auch in die höheren Alterskohorten vor. Jochen Beckmann meint, dass sich der Zeitschriftenmarkt im Hinblick auf die Streaming-Angebote verändern wird. Das sehe man schon heute bei manchen Titeln.
Also alle Programmzeitschriften haben eigentlich heute schon auf einer oder mehreren Seiten Angebote und Informationen über den Markt Streaming. Das ist aber mehr so ein bisschen Highlights und Häppchen und nicht sehr ausführlich kann es gar nicht sein, weil die klassischen Programmzeitschriften sich natürlich primär dem linearen Fernsehen widmen. Aber dass das immer mehr wird, auch in den klassischen Programmzeitschriften, ist klar. Aber wenn man sich intensiv informieren möchte, braucht man halt eine Zeitschrift, die sich komplett mit diesem Thema beschäftigt.
Ob die jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer nun zu einer Streaming-Zeitschrift greifen, erscheint bislang eher unwahrscheinlich. Die neuesten Serien und Filmhits sprechen sich eher herum oder werden im Internet gesucht. Dort bieten Dutzende von Seiten Infos über die Neuerscheinungen, etwa Serienjunkies oder Moviepilot. Diese Seiten stehen, zumindest bei den Jüngeren, in Konkurrenz zu den gedruckten Zeitschriften. Dennoch versuchen es auch andere Verlage, wie etwa der Burda Verlag, mit einer Streaming-Zeitschrift namens Serien, die zweimal im Jahr erscheint. Die Verlage schlafen nicht, stellt Stefan Scherzer vom VDZ fest. Viele Programmzeitschriften sind mit Hinweisen auch auf den Social-Media-Kanälen vertreten oder entwerfen sogar eigene Programmguide-Apps. Gerade beim Thema Streaming-Dienste werde sich da in den nächsten Jahren noch einiges tun, prognostiziert Scherzer.
Und ich glaube, das ist eine große Chance, auch da spannende Formate wieder in der Kombination. Also gedrucktes, eine coole App, ein guter Instagram-Feed, wo man sich als Interessierter mit einklinken kann. Diese 360-Grad-Bespielung ist eine große Chance, auf jeden Fall. Und das werden noch wesentlich mehr Verlage nutzen.
Was die neue Zeitschrift Streaming angeht, wird diese bis auf Weiteres erst einmal nur alle 3 Monate erscheinen. Wenn es gut läuft, wird der Erscheinungsrhythmus verkürzt werden.
Michael Meyer. Und noch ein Hinweis, wir streamen zwar keine bewegten Bilder hier, haben aber einen neuen Podcast nach Redaktionsschluss. Melden Sie sich dazu gerne nach redaktionsschluss@deutschlandfunk.de.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ja, hallo, mein Name ist Walter Hörmann. Ich bin Chefredakteur von Freies Wort, Südthüringer Zeitung und Meininger Tageblatt. Wir warten wie die ganze Republik eben gespannt darauf, was die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin beschließen werden. Lockdown am 2. November, ja oder nein. Unsere Zeile für morgen wird in etwa lauten: mit allen Mitteln gegen das Virus.
Das war Medias Res für heute. Nach uns dann der Büchermarkt. Hier im Studio war Antje Allroggen. Noch einen guten Nachmittag.